Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Und bevor es gleich mit Antonia Götsch vom Harvard Business Manager weitergeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es wird jetzt ab Juni 2021 ein neues Format bei ChemApp geben, das sich mit dem Thema Digitalisierung im technischen und Online-Marketing-Sinne beschäftigen wird. Und ich werde mit dem digitalen Sofa weiter in gewohnter Manier dienstagmorgens on air sein, aber ich werde mich mehr um das ganze Thema Führung, Leadership kümmern. Und da habe ich direkt einen Stargast quasi an Land ziehen können. Das ist Antonia Götsch, die Chefredakteurin des Harvard Business Managers. Sie ist eine sehr vielbeschäftigte Frau. Sie hat auch ein eigenes Podcast-Format mit wirklich tollen Gästen. Sie schreibt Artikel auch außerhalb des Harvard Business Managers. Sie muss dafür sorgen, dass inhaltlich der Harvard Business Manager natürlich immer top ausgerichtet ist. Und ich würde sagen, das Fachblatt für Leadership der Harvard Business Manager und Antonia Götsch, das ist eine super Mischung. Sie hat sich gewünscht vor allen Dingen auch, dass wir über das Thema Empathie reden. Und da rennt sie bei mir ja bekanntlichermaßen offene Türen ein. Also seid gespannt, was Antonia Götsch alles zu berichten hat zum Thema Leadership jetzt im digitalen Sofa.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg zu Antonia Götsch, der Chefredakteurin vom Harvard Business Manager. Hallo Antonia, wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Ich sitze das erste Mal seit langem wieder in meinem Büro und genieße die Aussicht und die Ruhe.
Wenn wir jetzt gleich irgendwelche Schiffe vorbei tuten hören, dann wissen wir, dass du nah am Wasser arbeitest zumindest.
Genau.
Sehr schön. Ja, sag mal, wie wird man Chefredakteurin vom Harvard Business Manager? Was muss man da in seinem Leben getan haben, um das zu erreichen?
Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob es da so einen Kriterienkatalog gibt, was man tun muss. Bei mir finde ich, oder das ist tatsächlich eine gute Frage. Also was ich über mein Leben sagen kann, ist, dass Führung da schon lange eine große Rolle spielt. Führungsthemen und Managementthemen. Also ich bin schon seit über 10 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Medienbranche. Also ich hatte Teamleitung und dann war ich irgendwann Textchefin, stellvertretende Chefredakteurin, dann Chefredakteurin bei einem Magazin für Unternehmer, das heißt Impulse. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Hab da auch ein Management-Buyout gemacht und ich habe vor ein paar Jahren, das war 2015, auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Eine einjährige nebenberuflich, weil mich das Thema Führung total interessiert hat. Ich glaube, geweckt wurde das mal, da habe ich mein erstes Führungsseminar bei Gruner und Jahr als Nachwuchstalent gemacht und war dann total begeistert, weil ich so viel Aha-Erlebnisse habe, so viel verstanden habe in dem Moment und dachte, es gibt Menschen, die blicken ganz anders auf die Welt als ich und ich kann viel besser als Führungskraft mit denen klarkommen, wenn ich das verstehe und das anspreche. Ja, und seitdem hat mich das Thema nicht so losgelassen. Und beim Harvard Business Manager kann ich die beiden Perspektiven jetzt gut verbinden. Also einerseits das journalistische und auch der journalistische Blick auf Führung und Management. Aber ich finde auch eben der Blick als Coach oder Coachin nutzt mir ganz viel. Und den kann ich auch immer wieder einbringen.
Das finde ich total, total spannend. Aber vielleicht, bevor wir ein bisschen inhaltlich in die Tiefe da gehen, vielleicht kannst du noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erklären, was der Harvard Business Manager macht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die ihn vielleicht tatsächlich noch gar nicht kennen, aber wie positioniert ihr euch neben auch Manager-Magazin? Und ich sag, du kommst ja aus dem Spiegelhaus. Erklär mal ein bisschen, was ihr macht.
Genau. Wer den noch nicht kennt, der sollte uns natürlich sofort unbedingt ausmachen und kennenlernen. Sofort ausmachen, wegschmeißen. Jetzt im Kiosk muss man ja auch gar nicht mehr unsere tolle App benutzen. Wir haben jetzt gerade wirklich frisch eine ganz coole App gelauncht, wo man es jetzt auch noch bequemer und ganz toll lesen kann. Und auch eben, dass sich das so richtig schön darstellt. Unsere Mutter sitzt in den USA, in Boston, ist tatsächlich eben verbunden mit der Harvard Business School. Und die Grundidee vor vielen, vielen Jahrzehnten war eben dieses Wissen, was die Wissenschaftler da ja haben, dieses tolle Managementwissen in die Welt zu tragen. Und es gibt verschiedene Ableger weltweit, eben auch in Deutschland. Und was uns unterscheidet von anderen Marken, ist einerseits eben dieser wissenschaftliche Hintergrund. Also alles, was im Harvard Business Manager steht, ist wirklich belegt, durch Studien abgesichert. Wir haben fantastische Autoren, also da merke ich auch, das ist was, was mich an der Arbeit extrem begeistert und manchmal auch ein bisschen als Journalistin mit Ehrfurcht erfüllt, dass ich halt sehe, hey, jemand, der seit 40 Jahren zum Thema Verhalten forscht, der hat dann oft doch nochmal eine andere Perspektive und einen anderen Überblick als eine Journalistin, wie ich, die sich vielleicht ein paar Wochen einarbeitet in so ein Thema. Also deswegen diese Tiefe, die ja schon in unserem Namen auch drin steht, die diese akademische Anbindung, das unterscheidet uns. Und wo wir Journalistinnen und Journalisten ins Spiel kommen, ist aber das Ganze zu übersetzen. Also viele Wissenschaftler kommen ja eben nicht aus dem schreibenden Metier oder sind nicht daran gewohnt, dass sie ihre Inhalte verkaufen müssen, so erklären müssen, dass sie auch meine Oma verstehen würde. Und genau das tun wir dann. Wir übersetzen, wir arbeiten als Sparringspartner und Sparringspartnerin, das ist sehr schwer auszusprechen, mit denen zusammen. Wir sorgen dafür, dass es optisch was hermacht, also dass es dann eben auch ein Genuss ist oder ein Genuss, dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen. Und dass es halt nicht nur eine Last ist oder anstrengend wie ein akademisches Fachmagazin.
Ihr habt immer an so ein Thema, ne, pro Heft. Ihr erscheint monatlich, glaube ich, ne?
Wir erscheinen monatlich, genau. Ja. Wir haben in der Regel einen Schwerpunkt. Und was sich doch im letzten Jahr vielleicht ein bisschen verändert hat, oder das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, da doch auch eine Aktualität reinzubringen. Also dieses Jahr und das letzte Jahr, kann man, glaube ich, klar sagen, war für uns alle eine Herausforderung und für Führungskräfte eben auch. Da kamen ganz viele Fragen auf. Wie kann ich mein Team jetzt motivieren in so einer Krise? Wie haut das hin mit Remote Work? Überhaupt, wie stelle ich mein Unternehmen jetzt darauf ein? Und unser Anspruch war, unsere Leserinnen und Leser wirklich dabei zu begleiten, wirklich zu unterstützen. Und deswegen haben wir eben auch diese Krise sehr stark begleitet mit allen Themen, die da aufkamen. Also ein paar habe ich gerade schon genannt, Motivation, dann eben auch das ganz klare Thema Restrukturierung, Krisenmanagement, Remote Work. Wir haben jetzt gerade nochmal einen Titel gebracht zum Thema Resilienz. Man hätte den auch betiteln können mit, wie komme ich weiter durch diese schweren Monate, ohne bekloppt zu werden? Und dass wir immer wieder versuchen, da Impulse zu setzen und da auch wirklich an der Seite unserer Leserinnen und Leser zu sein.
Wie macht ihr das? Wählt ihr im Team diese Themen dann irgendwie aus? Stimmt ihr da irgendwie ab oder bist du Chefin im Ring und haust auf den Tisch und sagst, so, jetzt machen wir mal Gleichberechtigung?
Nee, wir diskutieren darüber im Team. Also was ich immer, also da kamen auch viele Impulse aus dem Team und das ist ja eben auch an dieser Krise etwas, wo man schon merkte, das ist für jeden anstrengend und mehr Arbeit und auch für mein Team. Also ich habe im März als neue Chefredakteurin angefangen. Wir wissen alle, was im letzten März 2020 los war. Also ich war gerade mal eine Woche hier, dann sofort mit meinem ganzen Team ins Homeoffice, die ganzen Strukturen digital hinstellen. Alle mussten sich erstmal einrichten. Wie handeln wir das mit Familie? Und trotzdem haben sich alle total reingehängt. Also meine erste Amtshandlung war, mit meinem Team zusammen das geplante Heft umzuschmeißen, das geplante Thema. Das war ein geplanter Schwerpunkt zum Thema Büro, Großraumbüro. Also das wäre absurd gewesen, wenn wir damit rausgekommen wären. Und da habe ich eben auch bei allen diese Leidenschaft, ja, die dann doch jeder Journalist, jede Journalistin hat. Da kommt so ein Ereignis und da möchte man einfach am Ball sein und da möchte man, ja, also es war wie so eine Newsdesk-Atmosphäre bei uns zwischendurch.
Die du hast, und das fand ich total schön, in der Vorbereitung zum Gespräch gesagt, du würdest gerne über Vertrauen und oder Empathie reden. Und da habe ich mich voll gefreut. Am liebsten würde ich über beides reden. wie kam das? Warum? Was verbindest du damit?
Ja, also ich bin darauf gekommen, weil ich dazu selbst so viele Rückmeldungen bekommen habe. Also ich habe ja auch selbst einen Podcast in Partnerschaft mit Xing, der heißt Team A. Das ist ein Führungspodcast und wir versuchen eben unsere Sicht als Führungskräfte da einzubringen und darüber auch wirklich ehrlich zu berichten, wo funktioniert es gut, wo sind die Fehler und uns dazu auch immer Gäste einzuladen. Und wir hatten eine Folge zum Thema Empathie mit Claudia Hartwig von Microsoft und da habe ich so viele Rückmeldungen bekommen und ich bekomme sie bis heute. Und irgendwie habe ich da nochmal festgestellt, dass das Thema ganz vielen Menschen auf der Seele brennt, das klingt so blöd, aber du weißt, was ich meine. Also, dass das Menschen umtreibt und auch hier in-house beim Spiegel habe ich schon in verschiedenen Teams dazu Impulse reingegeben. Also offensichtlich ein Thema, wo viele sich einfach mehr Empathie wünschen. Anders kann ich mir diesen Erfolg und diese vielen Rückmeldungen zu der Folge nicht wirklich erklären.
Empathie ist ja auch irgendwie, naja, am Modebegriff ist falsch, aber man hat jetzt, sage ich mal, so ein Wort dafür gefunden, respektive man guckt jetzt auch mal anders drauf. Ich glaube, früher war Empathie immer so mehr man hat so Mitgefühl so ungefähr mit jemandem, ne? Und heute ist das ja fast schon so ein Business-Begriff geworden. Also finde ich jetzt, also Gott sei Dank. Wie interpretierst du denn oder wie übersetzt du das für dich? Was für dich Empathie?
Ja, das war auch nochmal mein Learning aus der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass es da ganz schön oft zu Verwechslung kommt. Nämlich, was du auch gerade sagst, Empathie und Mitgefühl wird oft in einen Topf geschmissen. Ja, dass man sagt, oh, Empathie heißt, ich muss mich jetzt neben jemand hinsetzen und die ganze Zeit die Hand halten und dann immer den Kopf nicken, wie man das vielleicht unter besten Freunden oder besten Freundinnen macht und sagt, ja, das ist auch wirklich schlimm, das war jetzt auch wirklich gemein. Also nee, so, jetzt kann man schon sehen, so wie ich das schildere, wenn ich das als Führungskraft mache und mich die ganze Zeit nur neben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setze und sage, das ist wirklich schlimm, diese Pandemie wirklich schrecklich, oder? Also wirklich furchtbar. So, dann glaube ich, kann ich meine Rolle nicht sehr gut erfüllen. Also, und da sieht man schon, es gibt verschiedene Bereiche der Empathie. Also einmal die sogenannte emotionale Empathie, dass man überhaupt so spüren kann, wenn ein anderer sich freut oder ärgert. Dann, dass man sich in die Gedankenwelt von anderen Menschen hineinversetzen kann. Und dann gibt es auch noch die soziale Empathie, die befähigt uns zu verstehen, was in Gruppen gerade passiert. Und im Businessleben würde ich sagen, kommt es vor allem auf diese soziale Empathie an. Und es gibt ja das berühmte Buch zum Thema emotionale Intelligenz. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Kennst du das?
Von Grohlmann? Also das.
Genau.
Ist du, ja. Das gehören die zu euch. Harvard Business Review ist das, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Habe ich tatsächlich gelesen, ja.
Und auch da geht es ja nicht um dieses, ich bringe dir eine Tasse Tee, sondern tatsächlich den Nachweis, dass sehr, sehr viele erfolgreiche Managerinnen und Manager ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz haben. Das wird ja abgegrenzt, der Begriff zum IQ, zur Intelligenz. Ne? Mhm. Dass einfach gute Managerinnen und Manager auf Gruppen sehr gut lesen können, dass die sehr gut sehen können, was passiert als nächstes oder wie kann ich auch eine Gruppe überzeugen von einer Sache. Also deswegen, jetzt habe ich mich ein bisschen hier verquatscht und eine Schleife gedreht.
Nein, ich hab dich auf die Schleife geschickt.
Die soziale Empathie ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und dazu muss, glaube ich, schon im Bereich Führung auch eine Lösungsorientierung kommen. Also es bringt meinen Teammitgliedern nichts, wenn ich da einfach ihnen die Hand halte und die ganze Zeit freundlich nicke und nochmal Tee nachschenke. Das ist jedenfalls so meine Lesart und meine Art zu führen, sondern dann eine Lösungsorientierung und mit meinem Team zu besprechen, okay, was könnten wir tun? Was wäre eine Möglichkeit für dich jetzt rauszukommen aus der Stresssituation? Ja, also mit emotionalen Problemen auch umgehen zu können. Das ist was für mich auch mit Empathie zu tun hat.
Finde ich, oder sehe ich genauso. Was ich noch spannend finde, ist an der Stelle, ich kann ja auch, also gerade in Führung, wenn ich jetzt mal in meinem Team quasi auch an der Stelle, ich kann ihnen quasi so direkt helfen, ich kann ja aber auch so Hilfe zur Selbsthilfe leisten und auch quasi Empathie oder das kann man ja auch erlernen, ne? Man kann ja einfach auch auf Situationen ganz anders gucken. Also wir haben halt viel, also in der Agentur, wir haben ja viel auch mit Kunden zu tun und allein jetzt sozusagen sich nur in die, quasi diesen Perspektivwechsel mal zu machen, sich in die, gerade heutzutage ja auch in solchen Krisensituationen, einfach sich in den Kunden hineinversetzen und das entspannt schon so viele Situationen eigentlich, ja, dass schon gar nicht mehr so viel Stress dann eigentlich aufkommt. Ne?
Ja, ich glaube halt, uns fehlt so oft die Zeit dazu. Also so geht es halt mir, weil ich glaube, ich habe jetzt noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, Empathie ist schlecht, ich möchte nicht empathisch sein. Das werden die wenigsten sagen. Trotzdem mangelt es im Alltag ja häufig daran und es mangelt im Alltag auch oft am Zuhören. Und meine Beobachtung ist, das liegt eben daran, dass so viele andere Dinge dazwischen kommen, ja, dass wir denken, oh Mann, ich muss doch dieses Projekt noch perfekt zu Ende machen. Ich habe noch die Aufgabe auf dem Schreibtisch und dann kommt das Zuhören immer zu kurz im Alltag. Und ich versuche das für mich zu lösen und zu verbessern, indem ich da wirklich Zeiten einplane. Und ich weiß auch, ich bin so jemand, der so sehr schnell durch den Tag geht und dann auch schnell den Fokus verliert. Also deswegen mache ich auch im Homeoffice sehr bewusst, wenn ich jetzt meinen Job fix mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern habe, versuche ich mein Handy zum Beispiel wegzulegen, die anderen Programme zuzumachen, dass ich gar nicht in Verführung komme, da
auf irgendwelche anderen Sachen anzuspringen und mich wirklich auf das Zuhören einlassen kann. Oder jetzt war ich gerade mit einer Kollegin spazieren. Das ist jetzt was, was ich zunehmend mache, weil ich eben merke, im persönlichen Kontakt ist es nochmal viel einfacher, sich einzulassen, zuzuhören, sich auszutauschen. Und früher habe ich das immer so, also früher, ich spreche schon wie in einer anderen Zeit, früher, als wir noch in einem Büro gearbeitet haben, habe ich oft zum Beispiel mir vor Gesprächen, wo ich eben so reingegangen mit der Haltung, jetzt möchte ich wirklich mal Zeit haben zum Zuhören, also Mitarbeitergespräche, Joe Fixes, habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht, einen richtig guten, leckeren Kaffee oder einen Tee, um mir selbst so das Signal zu setzen, Antonia, jetzt komm mal runter, jetzt ist hier Zeit für Zuhören, damit ich mich eben auch gut auf das Tempo der anderen Personen einlassen kann, weil ich eben für mich gemerkt habe, dass das manchmal ein Thema für mich ist, dass ich einfach zu schnell dann bin.
Man kann ja, also das, ja, gerade das Thema Schnelligkeit ist natürlich auch, also ich glaube gerade so, wenn man mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist, und ich habe das Gefühl, gerade so im letzten Jahr, es sind auch viele, also zumindest kommt es mir so vor, geht mir die Zeit aus. Ja? Also dass ich einfach merke, ich muss so viele Sachen linear machen, ja, also nacheinander machen, die ich früher vielleicht auch mal so peripher nebenher gemacht habe. Man kann ja quasi, wenn man das weiß, man kann ja auch Empathie so trainieren, ne? Also man im Sinne von tatsächlich über Meditation. Mhm. Da habe ich mal, gesagt, das mit Mathieu Ricard, glaube ich, heißt der. Es ist so ein Mönch, und man hatte mal an dem, glaube ich, mal gemessen, was das tatsächlich, wenn man meditiert, mit dem Hirn macht. Also dass man quasi diese Situation quasi der Empathie einstellen kann, wenn man das trainiert, und dann hat man ganz andere Hirnreaktionen. Fand ich total faszinierend, ne? Dass das tatsächlich jetzt nichts ist, was man einfach hat oder nicht hat, sondern dass man wirklich da was für machen kann. Ne?
Glaube ich sofort. Also dass man sowas einfach üben kann, dass es auch Gewöhnung ist, oder dass ich das habe ich auch in der Coaching-Ausbildung so ein bisschen mitbekommen, dass das oft so ein Kanal ist, den man erstmal wieder aufmachen muss. Also gerade wenn Leute sehr viel in Konzernumfeldern unterwegs sind, ja, sehr viel restrukturieren, sehr viel Leuten kündigen müssen, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ja, dann macht man natürlich diesen Kanal auch irgendwie zu. Wenn ich jeden Monat 100 Leute entlasse, also ist jetzt ein fantasiertes Beispiel, ja. Mhm. Aber genau diese Beispiele gibt's ja. Dann trainiere ich mir diese Empathie irgendwie wieder ab. Aber auch diese Menschen, habe ich gesehen, können die ganz schnell wiederfinden, weil sie, wenn man einfach anfängt, da wieder hinzugucken, zu beobachten, wie reagiert denn der Mensch gegenüber auf mich? Wie sind dann gerade die Gesichtsausdrücke? Oh, stehen da jemand gerade die Tränen in den Augen? Oh, ich habe jetzt mal den Mut, den anderen Menschen darauf anzusprechen und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Viele Menschen entwickeln da ja so eine regelrechte Abwehrhaltung. Also auch das habe ich so im Coaching- und Trainingsbereich. Ich habe ja auch eine Weile als Coach und Trainerin gearbeitet, dass gerade Führungskräfte, die wären am liebsten weggerannt, wenn die gesehen haben, oh, da kommt so eine Emotion hoch. Also so nach dem Motto, oh Gott, bitte, bitte, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen schnell das Thema abmoderieren. Und meine Erfahrung ist, dass es gut tut, sich auf diese Emotionen einzulassen. Und das hat, glaube ich, natürlich auch so mit Lebenserfahrung zu tun, dann auch irgendwann zu verstehen, dass es ja gar nicht darum geht, dass man irgendwas tun muss oder lösen muss, sondern dass es oft einfach darum geht, da zu sein, sich das anzuhören, und dass das auch seinen Raum haben darf in so einem Gespräch.
Ich finde ja, da ist immer Feedback total wichtig, ne? Also dass man auch auch dann erfährt, ne, was wenn ich mich so empathisch verhalte, wie das, wenn sich oder einer mir gegenüber empathisch verhält, dass ich das auch spiegel und auch sage, hey, das fand ich jetzt gerade super. weil es ist ja auch nicht oft so, dass man tatsächlich, dass einer sich ernsthaft jetzt wirklich fragt, so, okay, wie geht es mir jetzt in der Situation und was, also leider ist das nicht so oft, und was kann jetzt jemand anders jetzt tun, damit es mir vielleicht da besser geht, ne? Und ich finde es immer total spannend, dass, wenn man das so mitkriegt und es erfährt, dass das dem, der empathisch ist, dann zu spiegeln, weil man dann ja auch erst so diese Feedback-Schleife dann kriegt. Ne? Wenn du es sagst, Entschuldigung, ja?
Nö, also ich habe auch gedacht, weißt du, weil du sagst, also Feedback natürlich und auch in ganz normalen Gesprächen, und ich habe da eingangs gesagt, ich habe jetzt als Führungskraft eben auch schon 10 Jahre in Leitungsfunktionen in verschiedenen Teams gearbeitet. Und da begegnen einem ja auch irgendwann mit den Jahren viele Dinge, da kann ich gar nichts machen, ja. Wenn ein Partner oder eine Partnerin schwer erkrankt, wenn jemand im Team schwer erkrankt oder wenn jemand stirbt, das ist nichts, was ich von jemandem nehmen kann. Da kann ich gar nichts machen. Aber auch damit dann, da habe ich gemerkt, auch damit, das ist natürlich ein Wachstum, was man irgendwann hat, das auch zu lernen, damit umzugehen. Das sind genauso Momente, wo eben gar nicht eine Lösungsmöglichkeit gefragt ist, sondern vielleicht einfach eine Führungskraft, die in der Lage ist, sich das anzuhören und auch auszuhalten, wenn dann jemand sehr traurig ist. Und dann zu überlegen mit so einer Person, und da kommt dann wieder die Lösungsorientierung ins Spiel, wie kann jemand dann zum Beispiel unter diesen Voraussetzungen jetzt arbeiten? Ja, möchte jemand in so einer Krisensituation ins Büro kommen, weil er die Stabilität gerade braucht, oder möchte jemand es lieber nicht tun? Also das ist, finde ich, immer der Rahmen, wo ich dann als Führungskraft ausloten muss, was ist da eine gute Form der Zusammenarbeit für die Person und das Team? Aber da kann ich ja gar nichts machen. Ich kann dieser Person in dem Moment diese Krise, die das Leben da gebracht hat, ja nicht abnehmen.
Nee, natürlich nicht.
Um jetzt mal die ganz großen Fragen aufzumachen.
Ja, ich kann sagen, ich so, wow. Also ich rede ja von den kleineren Sachen auch erstmal, ja, aber ich will allein schon so ein kleiner Check-in irgendwie oder so, ne? Das ist, guck mich die Leute erstmal ganz komisch an und ich sage, nee, aber wie bist du drauf? Wie geht's dir heute?
Ja, das machen ja viele Führungskräfte jetzt und das ist, glaube ich, super hilfreich. Also eben regelmäßig Check-ins zu machen, regelmäßig sich mal darüber zu unterhalten, wie geht's denn dir, was stresst, was ist gut, was freut einen vielleicht auch, dass man nicht immer nur mit so negativen Nachrichten und Gedanken konfrontiert ist. Also mein Eindruck ist, dass viele Teams damit sehr gute Erfahrungen machen.
Ja. Sich in einen anderen reindenken und auch und überlegen, wo kann ich helfen, das ist ja tatsächlich auch, finde ich, ein gutes Grundprinzip von, oder zumindest so mein Verständnis von Führung, ne? Also dieses, ich weiß nicht, ob du von Stan McChrystal dieses Team of Teams kennst, der sagt ja immer dieses Leading as a Gardener, ne? Also ich führe quasi, indem ich eigentlich dafür sorge, dass alle anderen gut arbeiten können, ne? Und ich finde das ja total extrem wichtig, dass ich da tatsächlich immer gucke, okay, was brauchst du jetzt? Mein Pflänzchen, ne? Brauchst du Wasser oder brauchst du Dünger oder kommt dir das Unkraut zu nah? Ich finde gerade diese, ne, dieses sich in die anderen reinversetzen und zu fragen auch, also zu überprüfen, was braucht denn der oder diejenige jetzt? Das finde ich auch als Führungskraft total wichtig, dass man das kann, ne?
Also das finde ich auch, ich finde das ein tolles Buch und ich finde das also auch ein wichtiges Bild, also auch was ich bestimmt nicht immer schaffe, aber versuche zu gucken, wie kann ich den Rahmen setzen? Wie kann ich den Rahmen setzen, dass alle gut arbeiten können? Und auch da gar nicht immer so zu tun, als ob ich als Führungskraft alles könnte. Also ich frage zum Beispiel oft Leute, also einerseits aus meinem Team, aber manchmal auch Leute, mit denen ich privat Kontakt habe, hier ist das Cover, was würdest du für eine Zeile machen? Denk mal bitte bis morgen darüber nach. Und da würde ich auch immer freimütig kommunizieren, wenn die Zeile jetzt nicht von mir ist. Dann sage ich, hier, da hat mir ein Freund den Impuls gegeben, das fand ich einen ganz guten Vorschlag. Ja. Also ich finde immer Leute fragen, die Ahnung haben. Es gibt auch so viele Punkte, Leute, die mehr Ahnung haben als ich. Und ich finde, mein Job ist als Führungskraft, die zu fragen und da zu begeistern, dass die Lust haben, bei unserer Marke mitzugestalten und dann die Steine aus dem Weg zu räumen, die daran hindern, einen guten Job zu machen.
Und das ist eigentlich jetzt so eine Überleitung eigentlich zum Thema Vertrauen.
Ja, ne? Dachte ich auch gerade.
Ja, dir mache ich ja nichts mehr vor, okay. Du bist ja Profi. Ja, aber funktioniert ja nur, wenn ich Vertrauen habe, ne? Also wo spürst du das da am meisten immer?
Ja, also ich glaube, Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung und da gibt es ja auch wirklich total viele Studien dazu. Wir hatten auch mehrere im Harvard Business Manager, wie wichtig Vertrauen ist. Also dass auch Vertrauen in Teams ganz klar korreliert mit Leistung. Also in Teams, wo sich die Menschen untereinander stärker vertrauen, diese Teams erbringen auch mehr Leistung, die haben weniger Stress, die haben mehr Energie. Und es gibt also ich finde, das ist ein ganz cooler Wissenschaftler, Paul Zak, weil der das Thema Neurowissenschaften zusammenbringt mit dem Thema Vertrauen. Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, weil ich das total faszinierend finde, weil der sagt, wenn wir uns vertrauen, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, also dieses Hormon, ja, was ja auch als Stillhormon bekannt ist. Und es lässt sich sogar triggern, also das und nachweisen, ja. Also wenn ich dir jetzt vertraue, wenn ich dir sage, ich gebe dir jetzt 10 € in dem Vertrauen, dass du mir irgendwie schon ein Stück davon zurückgibst, oder sagen wir mal 100, um es ein bisschen interessanter zu machen, dann würde dein Oxytocin-Spiegel steigen. Du fühlst dich besser dadurch, weil ich dir vertraue. Und wenn du mir dann wieder was zurückgibst, weil du mir vertraust, dann fühle ich mich auch besser. Also und das lässt sich eben hormonell an unseren Hormonspiegeln auch alles nachweisen. Das finde ich ganz abgefahren.
Also Vertrauen muss man ja, muss man sich ja erstmal erarbeiten, sagt man ja so schön. Ne? Ich glaube, da ist ja schon was dran. Ich meine, das wünscht man sich immer, aber das ist ja tatsächlich immer auch ein Prozess, ne? Bis man Vertrauen zu jemandem gefasst hat. Und gibt es ja genug, sag ich mal, Möglichkeiten, wie man sich das Vertrauen auch wieder verspielt. wie steigerst du das als Führungskraft bei in deinem Team? Also, dass das Vertrauen vom Team in dich wächst oder groß bleibt?
Da müsstest du jetzt natürlich mal mein Team fragen.
Na, ich bin also, mal spannend. Als Coach würde ich das sagen, wenn ich dein Team frage, was würde das Team mir sagen?
Also ich glaube, was ich tue oder wo ich merke, das kommt auch zurück, also Vertrauen ist ja eine gegenseitige Sache. Und ich glaube, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren, dass ich ihnen vertraue. Und das tue ich. Also ich bin grundsätzlich ein großer Vertrauer. Man müsste das mal analysieren, in welchem Lebensjahrzehnt wird das eigentlich gelegt. Aber ich habe erstmal grundsätzlich Vertrauen. Ja, ich bin so ein Mensch. Ich schließe auch ganz oft mein Fahrrad nicht ab. Also wenn ich so kurz zum Bäcker reingehe, weil ich dann denke, das wird jetzt schon keiner mitnehmen. Ist doch blöd. So, also ich bin grundsätzlich erstmal jemand, der mit so einem optimistischen Bild durch die Welt geht und auch mit einem positiven Menschenbild. Und als ich in meinem alten Unternehmen bei Impulse war, ich ja richtig lange. Und da war das Vertrauen natürlich über Jahre gewachsen in die Kollegen und Kolleginnen. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich jetzt weggehe, mal sehen, wie lange das braucht, bis ich das wieder so aufbauen kann. Und dann kam ja sofort diese Krise. Und das finde ich für mich rückwärtsblickend auch irgendwie schon auch ein Gewinn. Weil da musste ich meinem Team ganz schnell vertrauen. Weil ganz viel Prozesswissen, also ja, wenn du, stell dir vor, du kommst neu in ein Unternehmen, dann musst du alles, alle Strukturen jetzt mal schnell aufs Digitale verlegen, neu hinstellen. Ich kannte die Strukturen ja noch gar nicht. Ich wusste ja noch gar nicht so richtig, wie der Produktionsprozess läuft. Also habe ich sofort vertraut den Kollegen und Kolleginnen, die hier auch schon teilweise sehr lange sind, und gesagt, wie macht ihr denn das? Wie würdet ihr das lösen? Was tun wir? Okay, bitte kümmere dich du dich um dieses Problem. Ich mache das und ich vertraue dir, dass das gelöst wird. Und wenn es Probleme gibt, melde dich bitte bei mir. So. Und dadurch war das Vertrauen, finde ich, sehr schnell wieder da. Also ja, mein Tipp wäre, man sollte einfach mal springen und gucken, ob die anderen einen auffangen. Und ich finde, meistens ist es so. Also mich hat man sehr selten fallen lassen. Vielleicht klinge ich jetzt auch ein bisschen naiv oder wie eine Traumtänzerin, aber man hat ja auch schon so ein Bauchgefühl. Ja, kann man Menschen vertrauen oder nicht? Und ich bin mit dem Vorschuss meist ziemlich gut gefahren.
Klingt für mich ein bisschen wie Stage-Diving, ne?
Ja. Ja, hast du schon mal Stage-Diving gemacht?
Nein, ich habe so viel Schiss, glaube
ich. Ja, ich schon. Und dann, man muss einfach mal springen. Und meistens fangen einen die Leute. Also wie oft habe ich das beim Konzert gesehen, dass einer fallen gelassen wurde? Einmal, glaube ich.
Ich habe das nicht auch einmal gesehen. Aber gut, den wollte auch keiner auffangen, weil der war ungefähr 180 Kilo oder so.
Also deswegen denke ich meistens so, guckst du vorher, also deswegen auch beim Stage-Diving würde ich sagen, guck vorher einmal in die Augen der Menschen, die da unten stehen. Wenn die Leute Blickkontakt aufnehmen, würde ich denken, die fangen dich.
Das will ich ja wissen, auf welchem Konzert warst du, wo du Stage-Diving gemacht hast?
Naja, also in Studentenzeiten, also ich wüsste, alle möglichen, da hat man oft Stage-Diving gemacht. Okay,
cool. was jetzt hast du mich vor lauter Stage-Diving, hast du mich jetzt hier von meinem virtuellen roten Faden abgebracht. Wir waren bei Vertrauen, wir waren im Team und da fand ich ein schönes Bild, ich glaube, das hat Stephen Covey immer so das emotionale Guthaben genannt oder das emotionale Konto. Mhm. Ne? Und ich finde das finde ich so ein tolles Bild, dass man irgendwie einzahlt, ja. Mhm. Und solange man keinen Mist baut, ehrlich gesagt, bleibt da auch irgendwie Geld drauf, also virtuelles. Mhm. Und ich finde, das ist, wenn ich, so kann ich mir das immer, oder so stelle ich mir das immer vor, ne, dass wenn ich jetzt emotional, da kann ich auch Mist bauen und dann habe ich eine Abbuchung da drauf, aber solange die nicht negativ wird quasi, ist das für mich so eine Art Vertrauenskreditbüro. Mhm. Also fand ich mal ganz schön als Bild hier.
Ich finde auch, wenn so eine Vertrauenskultur dann da ist in einem Team, sich etabliert hat und vielleicht gewachsen ist. Ich finde, dann ist das Schöne eben auch, dass Fehler dann passieren dürfen, auch einem selbst, und es einem nicht sofort negativ ausgelegt wird, sondern auch man als Führungskraft oder Frau dann schon mal eben, ja, genau, dieses emotionale Konto ist gut gefüllt. So den Vorschutz hat es die Leute nicht sofort denken, die wollte mir blöde, sondern ich habe ganz oft erlebt, dass die erstmal eben davon ausgegangen sind, dass es ein Versehen war, eine Panne. Und dass es nicht darum ging, absichtsvoll jemand zum Beispiel nicht zu informieren. Das ist ja sehr oft in der Kommunikation, vergisst man ja zum Beispiel jemand zu informieren. Ganz typischer Fall. Ne? Es gibt irgendein Projekt und man hat 6 Leuten eine E-Mail dazu geschrieben und eine Person hat man vergessen. Und dann finde ich, wenn die Vertrauenskultur eben nicht gut ist, dann sieht man das oft daran, dass das dann sofort hochkocht und da sofort Verdachtsmomente ausgesprochen werden. Oh, da wurde jemand absichtsvoll vergessen. Und wenn die Kultur gut ist und gestärkt in so einem Team, dann kann man das eben ansprechen und sagen, du, ich glaube, du hast mich vergessen, oder? Oder gab's, oder gibt's irgendeinen Grund, dass du mich nicht eingebunden hast in die Kommunikation?
Ja, das finde ich auch spannend. Ich glaube auch, das war ein Team of Teams. Ich glaube ja, der Stan McChrystal ja irgendwie auch sagt, er baut ja dann so Leute irgendwie, weil er gemerkt hat, dass das teilweise externe Stellen kein Vertrauen zu seinem Team hatten. Dass er dann Leute sozusagen da einbaut, die erstmal nur da sind, die Kaffee holen, essen. Also die so, um über die Zeit dieses Vertrauen einfach aufzubauen, einfach zu sagen, okay, es ist jemand einfach da, ich tue dir nichts. Und dann in dem Moment, wenn man sie wirklich dann braucht, dann ist man dann da und das Vertrauen ist grundsätzlich dann aufgebaut. Das fand ich auch total spannend, ne, wie man sowas jetzt, sag ich mal, außerhalb eines militärischen Kontextes, auch in einem Team oder auch als Führungskraft aufbaut. Ne, einfach sozusagen da zu sein, erstmal eher noch zuzuarbeiten, ja, bevor man dann tatsächlich einfach mal wirklich dann dieses Vertrauen auch dann abschöpft quasi.
Ja, das, und ich finde einfach, es ist so ein schönes Gefühl, wenn man mit Menschen arbeitet, die einem vertrauen und selbst zu vertrauen, weil es gibt ja auch so viel Freiheit. Also ich bin ein Mensch, mir ist Freiheit sehr wichtig. Ich möchte auch weiter in lange Urlaube fahren zum Beispiel. Ja, einfach weil ich auch gerne mal Urlaub mache und mich erhole. Das kann ich ja nur, wenn ich auch Menschen vertraue, dass sie meinen Job auch gut können, dass sie kompetent sind, dass sie Dinge leisten können und dann mit denen zusammen, aber vielleicht fehlt mal irgendeine Kompetenz, das mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen rauszufinden und dann zu erarbeiten. Und als ich jetzt von meinem letzten Arbeitgeber von Impulse weggegangen bin, war das zum Beispiel so ein schönes Gefühl auch, dieses Team und die Arbeit in die Hände einer Kollegin legen zu können, mit der ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe, wo ich finde, dass die das großartig macht und dann auch eben da gut loslassen zu können, weil ich wusste, es ist so eine tolle Persönlichkeit, so eine tolle Führungskraft. Ich kann absolut darauf vertrauen, dass die da einen guten Job macht. Also es war auch ein schönes Gefühl. Deswegen ich kann jedem nur raten, in Vertrauen zu investieren, weil ich finde, das ist nicht nur was dem Team was bringt, sondern also mir bringt es auch selbst ganz viel Lebensqualität, Menschen zu vertrauen. Es fühlt sich viel besser an, als sich mit Misstrauen und Intrigen und so einem Quatsch rumzuschlagen.
Wie oft musstest du dir schon ein neues Fahrrad kaufen?
Ehrlicherweise nur einmal und da war das Fahrrad ganz fest angeschlossen in meinem Ausflur. Ich sag dir noch eine Geschichte zum Thema Fahrrad, wirklich, weil ich ich bin ein bisschen schusselig, das ist ein Schwachpunkt von mir oder vielleicht ist es so eine sympathische Note. Ich habe mal in Hammerbrook, da gibt's so ein Café in Hammerbrook, da habe ich mal gearbeitet, da ist in Hamburg so ein Viertel, wo sehr viel eigentlich, da kommen Leute zum Arbeiten und also es ist eher ein Arbeitsviertel, sage ich mal so, als ein Wohnviertel. Und es gibt dieses eine Café. Ich bin also morgens hingefahren mit dem Fahrrad, um mich mit einem Kollegen zu treffen. Habe mein Fahrrad einfach nur so hingestellt, weil es auch so in Sichtweise war. Habe mich hingesetzt, einen Kaffee getrunken, habe das aber dann total vergessen. Bin aufgestanden, bin ins Büro gegangen und habe so nach 5-6 Stunden festgestellt, hey, sag mal, wo ist denn dein Fahrrad? Hast du heute Morgen vor dem Café stehen lassen? Bin ich hingegangen, 6 Stunden später, stand immer noch genauso da.
Siehst du mal,
das hat schon gesprochen. Ich habe so ein Karma. Nein, ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass das natürlich so in Sichtweite, dass alle Leute, die daran vorbeigegangen sind und vielleicht gedacht haben, ich klaue das jetzt, dachten, da sitzt bestimmt jemand im Café, der sich sonst gleich meldet. Aber nicht mal da ist mir das Fahrrad abhanden gekommen. Ich hoffe, jetzt kriege ich kein schlechtes Karma und mir wird gleich nächste Woche das Rad geklaut.
Wir verraten noch nicht, wie dein Fahrrad aussieht, damit es nicht jemand noch klaut. Ja. Vielleicht noch, ich finde Vertrauen in Arbeit, wir haben uns viel mit agilen Methoden beschäftigt. Also tatsächlich, also agiles Arbeiten aus der Entwicklung kommen, aber auch so im Projektmanagement. Haben da mit Fraunhofer mal sogar so ein Forschungsprojekt über 2 Jahre gemacht. Und ich finde das Coole an dem agilen Arbeiten, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man das auch machen kann. Aber das das Tolle ist ja die Eigenverantwortung dieser Teams. Ne? Und dass man da wirklich den Menschen in den Vordergrund stellt und sagt so, ist egal jetzt irgendwie, was ihr für ein Skill-Level habt oder wie auch immer ihr da zusammengewürfelt seid, aber ihr vertraut euch untereinander und ihr und der Kunde und das Team, also das übergeordnete Stakeholder vertrauen euch jetzt und ihr regelt das für euch. Und ich glaube, deswegen funktionieren diese Projekte auch so super. Ja? Weil ich glaube, du hast eben was gesagt, dass dieses Kontrollieren oder das eben Nicht-Vertrauen oder andersrum, das gesagt, das Vertrauen ist, stößt positive quasi, was waren das, Hormone?
Aus? Hormone, ja.
Ja.
Oxytocin.
Und, genau, da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil ich weiß nämlich, dass wenn man in so klassischen Wasserfallprojekten arbeitet und man wirklich sagt, okay, die sind ja quasi von Misstrauen eigentlich, man muss alles vertraglich sichern bis auf die letzte Nachkommastelle und so. Das heißt, dieser Vertrag ist ja schon derart Misstrauen geprägt, den man da schließt. Das kann eigentlich nichts geben. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so, ne, wie man auch ne, von Auftraggeber zu jemandem, der das hat erfüllt, allein schon dort arbeitet, das hat schon einen Einfluss auf die Qualität eigentlich des Produkts, was hinten rauskommt.
Total. Und auch dazu gibt es ja viele Studien zu diesem Effekt, dass, was ich erwarte, auch oft erfüllt wird. Ne? Also wenn ich ganz Negatives erwarte, dann passiert eher was, weil wir sowas ja antizipieren. Und ich glaube, am Ende, du hast das gerade schon gesagt, man fördert Vertrauen dadurch, dass man ein Ziel ausgibt, eine Richtung vorgibt und dann den Menschen aber alles zur Verfügung stellt, was sie brauchen, um diese Aufgabe zu erledigen, also den Rahmen schafft. Ich finde, man muss verstehen, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt, also dass die nicht immer gleich sind und dass die aber gleichwertig gut zum Ziel führen. Und dann muss man den Menschen auch aus dem Weg gehen und sie behandeln wie mündige Erwachsene.
Ja. So. Ja, absolut.
Ich finde, viele behandeln ihre Beschäftigten zum Beispiel wie Kinder, die man immer kontrollieren muss. Und da finde ich, da sorgt man nicht für Vertrauen. Aber wenn man denkt, das sind genauso erwachsene Menschen wie ich, die wollen ihre Aufgabe erledigen, die wollen ihr Ziel erreichen, dann kann man denen, finde ich, erstmal aus dem Weg gehen. Und wenn man das Ziel sehr klar definiert hat, und ich finde, daran hakt es ehrlich gesagt im Alltag oft, dass man nicht... darüber habe ich auch schon sehr viel geschrieben und sehr viel reflektiert, so dieses... Führungskräfte geben ja oft irgendwie, also haben ja oft schon so ein ganz festes Bild im Kopf, sagen das aber gar nicht genau. Ja? Also die sagen zum Beispiel, wenn du sagst jetzt, mach mir mal ein schönes Layout. Das ist kein gut formuliertes Ziel. Das ist, dass wir da ein Missverständnis bekommen und einander nicht mehr vertrauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zu Streit kommt. Aber wenn wir uns gut kennen und ich sage, mach mir ein schönes Layout und ungefähr so und so stelle ich mir das vor und mir ist es wichtig, dass du unser CI noch mit draufpackst und das und das und das, dann, finde ich, kann ich die Leute natürlich eigenverantwortlich arbeiten lassen und ihnen aus dem Weg gehen.
Ich schön, was du gesagt hast, dass du verhandelt wie Kinder. Wenn man sich eigentlich mal überlegt, also ich bin großer Freund von Alfred Adler. Ich glaube, alle, die den Podcast hören, den geht es wahrscheinlich auf den Sack, weil ich das immer wieder sage. Aber der ja wirklich angefangen hat eigentlich über die Schule, also der gesagt hat, man muss Kinder zu selbstständigen Individuen erziehen. Also man muss ihnen eigentlich helfen nur, und man muss ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben. Also da geht es ja schon bei den Kindern los. Und ich glaube, und ich will als Führungskraft eigentlich eher so sein. Ich will der sein, der den anderen einfach nur hilft, sich selber weiterzuentwickeln. Und das funktioniert nur mit einer horizontalen Kommunikation. Also ich kann jetzt nicht hingehen und allen sagen, was sie zu tun haben. Und das geht dann natürlich auch nur mit bedingungslosem Vertrauen eigentlich. Und meine Hypothese ist ja, dass in so einer komplexen Welt, in der wir hier sind, das gar nicht mehr anders geht. Also dass ich, wenn nicht jeder Einzelne im Team tatsächlich in der Lage ist, und dann kommen wir schon wieder zu Stan McChrystal, in der Lage ist sozusagen zu wissen, um was es hier geht, also das kontextuelle Wissen hat, das Vertrauen hat, dass er die Entscheidung einfach auch fällen darf, dann werden wir in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein, Sachen zu machen. Und das sieht man am besten, finde ich, jetzt dran, wie Politik scheitert. Das ist nicht, weil das doofe Leute sind, sondern die Organisationsstruktur einfach anachronistisch ist.
Ja, absolutes gutes Beispiel. Aus der Perspektive habe ich es jetzt gerade noch gar nicht betrachtet, aber ich glaube, da hast du recht. Und auch das ist ja jetzt viel beschrieben und ich stimme da, also gar keine Gegenrede. Ich wüsste auch nicht, wer dazu eine Gegenrede halten wollte. Gibt ja diese ganzen Zahlen. Wissen wächst extrem exponentiell gerade. Genau, die Anforderungen extrem komplex. Niemand kann mehr alles können. Und schon in meinem Feld, wo ich sage, das ist ja noch, wenn ich sage, ich bin jetzt im Journalismus, das finde ich ist überschaubar, ist jetzt auch keine Ja, also nicht, es gibt ja Sachen, wo ich sage, da sind die Technologiesprünge noch viel größer. Schon da muss ich doch sagen, ich kann doch als Führungskraft gar nicht alles können, was gefragt ist. Und überall der allergrößte Experte oder die allergrößte Expertin sein. Und so schnell, wie wir uns da auch bewegen müssen und wollen, eigentlich in allen Branchen, ist das nicht möglich. Ja. Also ich glaube, diese Zahl der Universalgenies, die ist einfach schon sehr, sehr lange vorbei. Das kann es heute nicht mehr geben.
Ja. Absolut. Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort. Antonia, vielen, vielen Dank, dass du das Vertrauen hattest, zu mir hier in den Podcast zu kommen und dich hier darauf eingelassen hast, mit mir heute über Empathie und Vertrauen zu reden. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich kann nur allen Leuten da draußen empfehlen, lest Harvard Business Manager. Und es macht wirklich Spaß, es ist wirklich cool. Also es ist nicht zwangsläufig immer nur leichte Kosten, sondern es ist auch durchaus schon mal was, wo man mal das Oberstübchen anstrengen muss. Aber es macht total Spaß, es ist echt auch mal eine Ergänzung zu den anderen Wirtschaftsmagazinen, die es so gibt. So, freiwillige, unbezahlte Werbung, Ende.
Toll, vielen Dank für die Empfehlung. Ja, und wenn ihr erstmal reinschnuppern wollt, der Podcast oder auch der Newsletter, den wir machen, ist erstmal ein bisschen leichter verdaulich, um dann den richtigen Einstieg zu finden in die harte Kost der Hormone. Aber wie gesagt, auch das.
Das traue ich meinen Hörerinnen und Hörern schon zu,
ja, oder? Die wollen dass die das managen. Ja, du hast ja auch all die Bücher gelesen, Teams of Teams, und das ist auch wirklich super lohnenswert.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, wir schreiben das alles mal nochmal schön auch in die Shownotes, dass man sich das da auch mal angucken kann, auch den Link zu deinem Podcast und zum Newsletter und zu, gibt bestimmt auch irgendwo, wo man ein Abo abschließen kann. Das verlinken wir alles und ich hoffe, du bleibst weiter so positiv und empathisch und gesund vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Antonia, vielen Dank, dass du hier im digitalen Sofa zu Gast warst. Und wenn es euch gefallen hat da draußen, dann gebt uns einen Daumen hoch und 5 Sterne bei Apple Podcasts. Und empfehlt uns einfach weiter hier das digitale Sofa zum Thema Business Leadership. Antonia Götsch, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg.
Herzlichen Dank für die Einladung und bleibt alle gesund.